Hallo bei RT Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich willkommen heißen, wieder zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Serie RT Reloaded, allgemeiner Teil, oder eigentlich ist es Strafrecht Reloaded, weil wir haben ja weit mehr als den allgemeinen Teil hier zu besprechen. Ich sitze wieder hier in einem wunderbaren Zimmer, dem Rupker-Zimmer am Juridikum, und ich sitze hier mit der Tonmeisterin Sarah Obino, mit meinen Mitarbeiterinnen Nora Penz.
Hallo.
Und mit meinem Mitarbeiter Jonas Hubmann.
Hallo, herzlich willkommen.
Ja, ich darf einen kurzen Ausblick über die Folge geben, die wir jetzt aufnehmen. Es geht noch immer um die Biester. Also wir haben eine weitere Spezialfolge zu der Fernsehserie Biester, eine ORF-Serie, die demnächst in der zweiten Staffel anläuft. Eine Serie, in der sich alle bisschen schrägen Protagonistinnen und Protagonisten ständig strafbar machen eigentlich, so sympathisch sie auch sein mögen. Wir hatten das letzte Mal auch schon diesen Sachverhaltsabschnitt oder diesen Abschnitt der Serie besprochen. Es ist um Brandstiftung gegangen. Ganz kurz zur Erinnerung an die letzte Folge.
Ich würde jetzt noch einmal ganz kurz den Sachverhalt wiederholen, mit dem wir uns bereits letzte Folge eben beschäftigt haben. Und zwar hatten wir es da zu tun mit Günther Tichy, der also von dem Ehepaar Sund, also von Dorit und Pius Sund, unabhängig voneinander beauftragt wurde, im Baumarkt des Pius Sund ein Feuer zu legen. Warum das Ganze? Offensichtlich hatten Dorit und Pius Sund geplant, die Sachversicherungssumme dieses Baumarkts zu erschleichen. Als er vor dem Baumarkt steht, dieser Günther Tichy, erhält er von Dorit Sund und von Pius Sund unterschiedliche Nachrichten. Die Dorit schickt ihm den Nummerncode, mit dem man also diesen Baumarkt betreten kann. Und Pius richtet an ihn ein Retourkommando. Er schreibt ihm Stopp, Retour. Tichy, dann kurz unentschlossen, beschließt letztlich, den Baumarkt zu betreten und ihn auch tatsächlich anzuzünden. Genau, letztlich möchte Pius Sund die Versicherung über diesen Vorfall aber nicht in Kenntnis setzen.
Sie haben jetzt den Sachverhalt gehört und Sie hören jetzt gleich nach diesem Sachverhalt und nach meiner Rede natürlich einen Dreiklang, den kennen Sie vom letzten Mal bereits. Der wird jetzt immer ertönen, nachdem wir einen größeren Abschnitt oder auch einen Sachverhalt zu Ende erzählt haben. Und wir haben in diesem Raum auch unsere Tonmeisterin Sarah Obino und die ist auch Komponistin dieses Dreiklangs, über den wir uns sehr freuen.
So, mit den Brandstiftungsfragen, die also dieser Sachverhalt aufwirft, haben wir uns also schon sehr ausgiebig in der letzten Folge beschäftigt. Falls Sie das verpasst haben, empfehlen wir Ihnen, das natürlich nachzuhören. Was offen geblieben ist und womit wir uns heute beschäftigen wollen, ist, wie das mit der Brandverursachung verfolgte Ziel aus strafrechtlicher Sicht zu beurteilen ist. Nämlich hatten ja Dorit und Pius Sund offensichtlich geplant, die Versicherung zu täuschen. Ihr die Sachversicherungssumme jedenfalls für diesen abgebrannten Baumarkt zu kassieren. Dafür bleibt also die strafrechtliche Klärung offen und mit dem beschäftigen wir uns jetzt. Wenn es um die Erschleichung von Versicherungsleistungen geht, denkt man natürlich zuallererst an die Betrugsdelikte, also vor allem das Grunddelikt des § 146 StGB. Man muss aber hier schon dazu sagen, dass ein vollendeter Betrug erst dann vorliegen würde, wenn die Versicherungssumme von der Versicherung auch tatsächlich geleistet worden wäre, also wenn sie Deckung gewährt hätte. Denn für den Betrug gilt, er ist erst vollendet, wenn der Vermögensschaden beim Betrugsopfer eintritt. Ein vollendeter Betrug scheidet also in unserem Fall hier jedenfalls aus. Doch uns fehlen bereits Anzeichen, um überhaupt einen versuchten Betrug annehmen zu können. Denn die Zerstörung des Baumarkts durch Anzünden, mit der wir es zu tun haben in unserem Sachverhalt, die lag, aus dem Blickwinkel des Betrugs betrachtet, noch im straflosen Vorbereitungsstadium. Denn die Ausführungshandlung des Betruges wäre erst die Aufforderung zur Deckung an die Versicherung. Von Ausführungsnähe ließe sich dementsprechend frühestens dann sprechen, wenn der Versicherung zumindest dieser Schadensfall zur Kenntnis gebracht worden wäre, wenn also die unrichtige Schadensmeldung eingereicht worden wäre. Auch das haben wir hier noch nicht. Das bedeutet also für unseren Fall jetzt gar keine Strafbarkeit?
Doch, Versicherungen haben nämlich eine besonders geschützte Rolle im Strafrecht. Unter den Vorbereitungsdelikten gibt es das Delikt des Versicherungsmissbrauchs. Es lautet, wer mit dem Vorsatz, sich oder einem anderen eine Versicherungsleistung zu verschaffen, eine gegen Zerstörung, Beschädigung, Verlust oder Diebstahl versicherte Sache zerstört, beschädigt oder beiseite schafft. Oder, das ist dann hier nicht weiter relevant, wer sich am Körper verletzt etc., um eine Versicherungsleistung sich zu verschaffen, die sich auf körperliche Unversehrtheit bezieht. Versicherungen haben also diesen vorverlagerten Strafrechtsschutz. Warum haben das Versicherungen? Naja, wohl um die Menschen gar nicht in Versuchung zu bringen. Sachbeschädigung kommt natürlich für die Leute, die Eigentümerinnen oder Eigentümer sind, überhaupt nicht in Frage. Man will aber sozusagen vorab schon jede Versuchung, eine versicherte Sache zu zerstören, um sozusagen eine versicherungstechnische Abgeltung dafür einzustreichen, will man vermeiden. So, da die Zerstörungshandlung als solche ja erlaubt ist, die Zerstörungshandlung, in der Regel ist es ja die eigene Sache, da die Zerstörungshandlung erlaubt ist, ist sie nach außen sozial unauffällig und deswegen handelt es sich dabei um Delikte, die ihren Unwert durch eine sogenannte überschießende Innentendenz erlangen, also einen erweiterten Vorsatz. Das heißt, der Tatbestandsvorsatz geht über die Tatbestandsmerkmale, also über die Merkmale des Tatbilds, des objektiven Tatbestandes hinaus. Nicht nur, dass man Vorsatz hat auf die Zerstörung der versicherten Sache, nein, und Sie erkennen das an der Klausel um zu, man hat diesen Vorsatz auf die Zerstörung deswegen, um sich später durch diese Zerstörungshandlung eine Versicherungsleistung zu verschaffen. Um zu. Und wenn Sie ein Delikt lesen, in dem enthalten ist diese Formulierung, wer dies oder das tut, um irgendetwas zu erreichen, beim Diebstahl haben Sie dieselbe Konstruktion, dann müssen Sie nicht nur den Tatbildvorsatz prüfen, sondern eben auch den darüber hinausreichenden, erweiterten Vorsatz, in dem Fall, sich eine Versicherungsleistung zu verschaffen. Schauen wir also jetzt genauer hin. Die Strafbarkeit des Günter Tichy wäre wegen des Inbrandsetzen des Baumarktes nach § 151 Absatz 1 Ziffer 1, das ist eben die Zerstörung, Beschädigung etc. einer entsprechend versicherten Sache, um sich die Versicherungsleistung zu verschaffen. 151 Absatz 1 Ziffer 1. Objektiver Tatbestand, das ist leicht erklärt. Er beschädigt Bestandteile, Waren des Baumarkts durch Inbrandsetzung. Ob das jetzt Brandstiftung ist oder etwas anderes, er zerstört die Sachen, das reicht völlig. Wir brauchen hier keinen weiteren deliktischen Bezug. Und weil mit diesem Vorhaben ja eine Versicherungsleistung erschlichen werden soll, davon müssen wir davon ausgehen, dass der Baumarkt und seine Bestandteile gegen Zerstörung und Beschädigung versichert sind. Das ist eindeutig, ergibt sich aus der ganzen Erzählung dieser Serie. Damit ist dieser Baumarkt und alle Gegenstände, die im Baumarkt herumliegen, zum Verkauf vor allem, Tatobjekte des 151 Absatz 1 Ziffer 1, also versicherte, entsprechend gegen Brand versicherte Sachen. Und jetzt kommt es darauf an, auf den subjektiven Tatbestand. Erstens einmal vergessen Sie das auch bei Delikten mit dieser überschießenden Innentendenz nicht. Günter Tichy handelt hinsichtlich der Verwirklichung des zuvor genannten Sachverhalts vorsätzlich, also auf die Sache, auf den versicherten Hintergrund der Sache, und er handelt mit Vorsatz auf die Beschädigung oder Zerstörung, und er handelt auch mit dieser überschießenden Innentendenz, denn er will sich oder einem Dritten, in dem Fall dem Ehepaar Sund, eine Versicherungsleistung zu verschaffen, die ihnen nicht gebührt. Ob das jetzt er selbst der Begünstigte ist oder das Ehepaar Sund, also Dritte von ihm, andere Personen, ist egal, das sehen Sie an der Formulierung. Wer um sich selbst oder einen anderen diese Versicherungsleistung verschaffen möchte. Und genau diesen erweiterten Vorsatz weist der Günter Tichy eindeutig auf. Rechtswidrigkeit und Schuld seiner Handlung sind völlig unproblematisch. Und dann fragt man nach in einem letzten Abschnitt nach sonstigen Voraussetzungen der Strafbarkeit. Gibt es vielleicht einen Strafaufhebungsgrund? Tätige Reue, ich hole kurz aus, tätige Reue ist eine eigenartige Konstruktion. Sie ermöglicht einem Täter, einer Täterin, nach Vollendung, also nicht Rücktritt vom Versuch, nach Vollendung noch einmal straffrei zu werden durch bestimmte Reuehandlungen. Punkt 1, tätige Reue, gibt es in zwei Bereichen. Entweder die allgemeine Bestimmung 167 nach einem Vermögensdelikt. Bestimmte Vermögensdelikte, gewaltfreie Vermögensdelikte sind dort erfasst. Wer ein solches Vermögensdelikt begangen hat, kann nach der Vollendung unter bestimmten Vorgaben straflos werden. Tätige Reue ist eine besondere Konstellation, die dem Täter, der Täterin eines Vermögensdeliktes eine goldene Brücke in die Legalität bauen soll. Und warum? Erstens einmal verschafft er oder sie sich die Straflosigkeit. Zweitens aber kommt auch das Opfer eines solchen Vermögensdeliktes durch diese Schadenswiedergutmachung. Tätige Reue besteht immer in der Rückabwicklung des Vermögensdelikts, wenn Sie so wollen, dass sozusagen das Opfer eines Vermögensdeliktes auch schnell und unbürokratisch zum Schadenersatz kommt oder einfach zur Rückabwicklung. Das Opfer wird schadlos gestellt, ohne dass wir ein Strafverfahren zwischenschalten müssen und ohne dass eine Person, Täterin oder Täter, das Stigma eines Strafverfahrens auf sich nehmen muss. Also man kann durch Rückabwicklung eines Vermögensdeliktes unter bestimmten Voraussetzungen straflos werden. Allgemein geregelt im 167 StGB oder aber, und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema, bei den Vorbereitungsdelikten. Typischerweise haben die Vorbereitungsdelikte eine eigene, im Deliktstatbestand selber vorgesehene tätige Reuebestimmung. Und so ist es auch bei 151. Das ist ja ein Vorbereitungsdelikt zum eigentlichen Betrug. Man will die Versicherungen vor betrügerischen Versicherungsleistungen beschützen. Und deswegen gibt es bei 151 Absatz 2 eine eigene tätige Reuebestimmung. Nämlich nach Absatz 1 ist gleich dieser Versicherungsmissbrauch. Wegen Versicherungsmissbrauch ist nicht zu bestrafen. Wer bevor die Versicherungsleistung erbracht worden ist und bevor die Behörde von seinem Verschulden erfahren hat, freiwillig von der weiteren Verfolgung seines Vorhabens Abstand nimmt. Genau das ist nachempfunden der allgemeinen Regel nach 167 besonders geregelt für das Vorbereitungsdelikt des Versicherungsmissbrauchs. Das heißt, wenn jemand gar nicht zur Abwicklung dieses Versicherungsfalls schreitet, also noch nicht einmal in den Betrugsversuch kommt, Betrugsversuch wäre dann sowieso strafbar und würde dem Versicherungsmissbrauch auf jeden Fall vorgehen. Vielleicht sage ich dann nachher noch ein Wort dazu. Aber es ist bereits straflos, wer Abstand nimmt von seinem Vorhaben. Also bevor die Versicherungsleistung erbracht wird, freiwillig von der weiteren Verfolgung seines Vorhabens Abstand nimmt. Er kann natürlich nicht mehr rückgängig machen, dass seine versicherte Sache zerstört haben, aber er kann unterlassen, das, was er damit vorhatte, nämlich die Versicherungsleistung in Anspruch zu nehmen. Und das genügt schon, um zu sagen, du bist wegen Versicherungsmissbrauch nicht strafbar. Wie ist es bei Günther Tichy? Nichts davon vorhanden. Es fehlt bereits an einer solchen Reuehandlung. Er nimmt überhaupt nicht freiwillig von irgendwas Abstand. Er verlässt das Gelände nach verrichteter Arbeit und es kommt dann zu Löschungsarbeiten. Das war das Thema des letzten Podcasts. Aber es ist keine einzige Reuehandlung. Gut, im Ergebnis, der Günther Tichy ist strafbar wegen des Inbrandsetzen des Baumarkts, aber eben nicht nur für die 169, wie wir letztes Mal besprochen haben, sondern nach § 151 Absatz 1 Ziffer 1 in echter Konkurrenz zu § 169 sind ganz verschiedene Rechtsgüter betroffen. Versicherungsmissbrauch geht in Richtung Vermögensdelikt, Vorbereitung eines Vermögensdelikts. 169 StGB geht darüber hinaus. Das ist ein Delikt gegen Rechtsgüter der Allgemeinheit.
Gut, als nächstes prüfen wir die Strafbarkeit von Pius Sund wegen Beauftragung zum Inbrandsetzen des Baumarkts nach 12 Fall 2, 151 Absatz 1 Ziffer 1 StGB. Also wir prüfen, ob er sich als Bestimmungstäter strafbar macht. Gleich vorweg, bevor ich den objektiven Tatbestand prüfe, Hier ist es nicht relevant, dass die Sachen, die zerstört oder beschädigt werden, im Eigentum von Pius Sund, also im Eigentum des Bestimmungstäters stehen, weil der Unwert im Paragraph 151 eben nicht im Beschädigen einer fremden Sache liegt, sondern darin, dass ein Versicherungsbetrug durch Beschädigung von versicherten Sachen vorbereitet wird. Das heißt, die Eigentumsverhältnisse an den Sachen sind in diesem Fall für uns nicht relevant. Aus dem Zusammenhang ergibt sich, dass Pius Sund den Günther Tichy beauftragt hat, den Baumarkt anzuzünden, damit er dann in weiterer Folge die Sachversicherungssumme kassieren kann. Das heißt, wir haben hier schon mal eine Bestimmungshandlung, die sich auf eine Tat richtet, die dem Tatbild des § 151 1 Ziffer 1 StGB entspricht. Also der Pius Sund weckt in Günther Tichy den Handlungsentschluss und der Günther Tichy führt daraufhin dann auch die Tat aus. Das haben wir vorher schon besprochen. Zwischen diesen Elementen besteht dann auch noch eine geschlossene Kausalkette und die Ausführung ist dem Handlungsentschluss und diese der Bestimmungshandlung auch normativ zurechenbar. Im Ergebnis können wir also sagen, dass der objektive Tatbestand erfüllt ist. In einem nächsten Schritt prüfen wir den subjektiven Tatbestand. Das ist relativ einfach. Pius Sund handelt mit Tatbild und Vollendungsvorsatz und hat auch den in 151.1.1 geforderten erweiterten Vorsatz, sich eine Versicherungsleistung zu verschaffen, die ihm nicht gebührt. Das heißt, auch der subjektive Tatbestand liegt problemlos vor. Auch auf der Rechtswidrigkeit- und Schuldebene ergeben sich aus dem Sachverhalt keine Probleme. Das heißt, da müssen wir nicht weiter prüfen und können zum Ergebnis kommen, dass er auch rechtswidrig und schuldhaft gehandelt hat.
Und wieder müssen wir uns an dieser Stelle fragen, mit Blick auf den Absatz 2 des Paragraphen 151, ob es zu einer Strafaufhebung kommt, nämlich durch die reuige Abstandnahme von seinem Vorhaben. Im Unterschied zu Günther Tichy, wie wir vorher gehört haben, der noch nicht einmal eine Reuehandlung setzt, liegt eine Reuehandlung bei Pius Sund jedenfalls vor. Wir haben ja aus dem Sachverhalt vorhin auch gehört, er richtet ja an Günther Tichy die Aufforderung Stopp, Retour, also er will ihn offensichtlich zurückpfeifen. In der Literatur nimmt man da ohnehin einen sehr großzügigen Standpunkt ein und man vertritt, dass sogar bloß passives Verhalten des Versicherungsnehmers für eine Abstandnahme noch ausreichend ist. Die Reuehandlung allein genügt aber nicht zur Strafaufhebung, sondern sie muss auch freiwillig und rechtzeitig gesetzt sein. Zur Freiwilligkeit wird nach herrschender Meinung auf den Paragraph 16 verwiesen, also die Regelung über den Versuchsrücktritt und die Freiwilligkeit also analog dieser Bestimmung ausgelegt. Im Wesentlichen geht es darum, zu fragen, ob also die Abstandnahme aus autonomen Motiven herrührt, ohne dass sich die äußeren Umstände zum Nachteil des Täters sozusagen verändert haben. Sie können das im Detail nachlesen, in diesem Podcast zugrunde liegenden Lehrbuch Fuchs Zerbes, Allgemeiner Teil 1, 12. Auflage, im Kapitel 30, Randziffer 38, fortfolgende. Für die Bestimmung der Freiwilligkeit greift man gemeinhin auf zwei Formeln zurück. Zum einen gibt es die Franck'sche Formel, die, glaube ich, hin und wieder in der Kritik ist. Sie fragt danach oder sie stellt darauf ab, ob der Täter also nach seinem Tatplan die Tat noch vollenden kann oder nicht. Kann er sie nach seinem Tatplan nicht mehr vollenden, ist der Rücktritt unfreiwillig. Wenn er sie noch vollenden könnte, ist der Rücktritt freiwillig. Demgegenüber stellt die Roxin'sche Formel darauf ab, ob das Weiterhandeln aus einer Perspektive der Verbrechervernunft klug wäre. Wenn das Weiterhandeln praktisch aus Verbrechervernunftsgesichtspunkten klug wäre und man dennoch nicht weiterhandelt, dann kommt Roxin zur Freiwilligkeit. Andernfalls ist der beurteilt er die Abstandnahme als unfreiwillig. Im konkreten Fall führen diese beiden Formeln zum Ergebnis einer freiwilligen Abstandnahme. Zur zweiten Voraussetzung, die Reuehandlung muss rechtzeitig gesetzt sein. Straffrei bleibt nämlich nach 151 Absatz 2 nur, wer, die Frau Professor Zerbes hat das vorher schon ausgeführt, zum einen vor Erbringung einer Versicherungsleistung und zum anderen vor Kenntnisnahme des Verschuldens durch eine Strafverfolgungsbehörde eben diese Abstandnahme oder Reuehandlung setzt. Zur ersten Voraussetzung, in unserem Fall gab es jedenfalls noch keine Versicherungsleistung. Die Versicherung ist ja noch nicht einmal in Kenntnis gesetzt worden. Überhaupt kann man mit einigen Stimmen in der Lehre diese Voraussetzung überhaupt auf ihre Sinnhaftigkeit kritisch hinterfragen. Denn 151 ist ja ein Vorbereitungsdelikt, wie wir schon gehört haben, das in ausdrücklicher Subsidiarität gegenüber dem auch nur versuchten Versicherungsbetrug zurücktritt. Wenn aber die Versicherungsleistung schon erbracht wäre, dann wäre wohl jedenfalls zumindest das Versuchsstadium des Versicherungsbetruges erreicht und ohnehin kein Anwendungsbereich für 151 mehr. Zur zweiten Voraussetzung, im Zeitpunkt der Abstandnahme hat auch keine Strafverfolgungsbehörde Kenntnis von Pius Schuld. Somit kann im Ergebnis festgestellt werden, dass Pius Sund, also hier der Strafaufhebungsgrund des § 151 Absatz 2 StGB zugutekommt und er im Ergebnis also nicht strafbar ist wegen der Beauftragung zum Inbrandsetzen des Baumarkts nach 12 zweiter Fall 151 Absatz 1 Ziffer 1 StGB.
Zu guter Letzt prüfen wir jetzt noch die Strafbarkeit von Dorit Sund wegen der Beauftragung zum Inbrandsetzen des Baumarkts, auch nach § 12 Fall 2 § 151 Absatz 1 Ziffer 1 StGB. Auch hier, das kann man recht kurz abhandeln, zuerst beginnen mit dem objektiven Tatbestand. Da kann man im Wesentlichen darauf verweisen, was wir schon bei Pius Sund geprüft haben. Also es liegt vor die Bestimmungshandlung, der Handlungsentschluss wurde geweckt, der Bestimmte, also Günther Tichy, ist auch zur Ausführung geschritten, es besteht eine Kausalkette und die objektive Zurechnung ist unproblematisch. Auch beim subjektiven Tatbestand ist es im Wesentlichen wie bei Pius Sund, mit dem kleinen Unterschied, dass in diesem Fall der erweiterte Vorsatz sich darauf richtet, dass einem anderen, nämlich Pius, die Versicherungsleistung verschafft wird. Das macht hier aber für die Falllösung keinen wesentlichen Unterschied. Auch hier, Rechtswidrigkeit und Schuld sind unproblematisch und wir kommen wieder zur Prüfung der sonstigen Voraussetzungen der Strafbarkeit. Auch hier wieder der Strafaufhebungsgrund, wo wir uns als erstes die Frage stellen müssen, ob eine reuige Abstandnahme nach Absatz 2 überhaupt vorliegt. Wie bei Günther Tichy fehlt es bei Dorit überhaupt an einer Reuehandlung. Sie bleibt einfach passiv, setzt keine aktive Handlung, ruft ihn nicht zurück. Und nach der Literatur reicht so ein bloßes Passivbleiben nur dann, wenn es sich wirklich um den Versicherungsnehmer, die Versicherungsnehmerin selbst handelt, weil diese Person den Vorgang letztlich in der Hand hat. Nachdem wir zumindest annehmen müssen, dass eben nicht Dorit die Versicherungsnehmerin ist, reicht dieses bloße Passivbleiben jedenfalls nicht für eine Reuehandlung. Im Ergebnis können wir festhalten, dass Dorit Sund strafbar ist wegen Beauftragung zum Inbrandsetzen des Baumarkts nach § 12 zweiter Fall, § 151 Absatz 1 Ziffer 1 StGB. Und wiederum besteht hier echte Idealkonkurrenz mit § 12 Fall 2 169 Absatz 1 StGB. Dieser Themenkomplex, der sich insgesamt am Beginn der Fernsehserie abspielt, ist jetzt vorläufig abgeschlossen. Die Themen Brandstiftung und Versicherungsmissbrauch begegnen uns aber später am Ende der Serie noch einmal. Und in diesem Fall ist es anders, weil Pius und Dorit diesmal wirklich gemeinsam zur Tat schreiten. Und man sieht eben gleich zu Beginn der Folge 9, dass das Ehepaar Sund sich am Gelände des Baumarkts trifft. Wir nehmen wieder an, dass es im Alleineigentum von Pius Sund steht. Sie sind da in voller Montur, vermummt, mit Kanistern in der Hand und betreten die Lagerhalle. Sie haben sich offenbar verabredet, gemeinsam ein Feuer zu legen. Das ergibt sich auch aus dem Kontext. Die beiden beginnen dann an unterschiedlichen Stellen Brandbeschleuniger in der Halle zu verschütten. Und Pius, man sieht dann, dass Pius sein Feuerzeug zückt, um den letzten notwendigen Schritt zu setzen. Genau in diesem Moment klingelt aber sein Handy und am anderen Ende der Leitung ist der hochrangige Beamte Konstantin, den wir schon aus den Folgen davor kennen. Konstantin ist wegen seiner diversen Interventionen und Vertuschungsaktionen ins Visier der Polizei geraten und warnt jetzt den Pius Sund, dass auch seine Umtriebe möglicherweise bekannt werden könnten, da mit einer Hausdurchsuchung zu rechnen ist. Pius ist dann schockiert, legt auf und steckt das Feuerzeug weg, bricht also seinerseits die Brandstiftung ab. Er ruft dann auch Dorit zu, dass sie jetzt aufhören soll. Es ist aber schon zu spät, weil Dorit in der Zwischenzeit schon alle notwendigen Schritte gesetzt hat und Feuer gelegt hat. Pius löscht dann die Flammen, die man sieht, mit dem Feuerlöscher.
Ja, wir haben, also jetzt sind wir wieder weg vom Versicherungsmissbrauch, von den Vermögensdelikten und wenden uns wieder dieser Brandlegung zu. Erstens einmal einer Brandlegung nach 169 Absatz 2 StGB. Das ist die Brandstiftung an der eigenen Sache oder mit Einwilligung des Eigentümers, also 169 Absatz 2, mit Einwilligung und damit mit diesbezüglich herabgesetzten Unrecht. Wichtig ist, dass Sie sagen, Pius und Doris handeln als Mittäterin und Mittäter, weil sie einen gemeinsamen Tatplan verfolgen, Punkt 1, und bei der Ausführung arbeitsteilig im bewussten und gewollten Zusammenwirken tätig werden. Sie sind beide unmittelbare Täter, und zwar in der Form der Mittäterschaft, die ja nicht explizit im StGB als Figur geregelt ist, aber sie ist mitzudenken als Ausprägung einer gemeinsam geführten unmittelbaren Täterschaft. Anders jetzt als bei der ersten Brandstiftung aus dem letzten Podcast, durch den Günther Tichy liegt hier keine vollendete Brandstiftung vor, da das Feuer, das Doris legt, ganz leicht von Pius selbst unter Kontrolle gebracht werden kann und daher keine tatbildliche, unbeherrschbare Feuerbrunst verursacht wurde, auch keine Gefahr für Leib und Leben oder für das Eigentum eines Dritten in großem Ausmaß. Der Baumarkt liegt in einem abgelegenen Gebiet und der Vorfall ereignet sich nachts. Das heißt, im Ergebnis, Pius und Dorit machen sich mangels einer Feuersbrunst, sie löschen rechtzeitig, sie machen ein Feuer, aber keine Feuersbrunst, nicht wegen 169 Absatz 2 der Brandstiftung an eigener Sache strafbar. Jetzt könnte man natürlich weiterfragen, sind sie strafbar wegen versuchter Brandstiftung an eigener Sache beziehungsweise an einer Sache mit Einwilligung des Eigentümers, je nachdem. Also der Pius ist Eigentümer, die Dorit, seine Frau, würde auf Einwilligung des Eigentümers, auf seine Einwilligung hinhandeln. Der objektive Tatbestand von 169 Absatz 2 wurde nicht verwirklicht. Versuchsprüfung, muss man fragen. Beide handeln zwar vorsätzlich, ursprünglich auf die Herbeiführung einer Feuersbrunst. Es fehlt ihnen jedoch bereits am Vorsatz auf Herbeiführung einer Gefahr für Leib und Leben oder für das Eigentum von Dritten in großem Ausmaß, das ja Tatbildelement der Brandstiftung an eigener Sache ist, sozusagen um das herabgesetzte Unwert, was in der Sachbeschädigung liegt, wenn man sie an eigener Sache oder mit Einwilligung des Sacheigentümers zerstört, muss sozusagen aufgefüllt werden, dass es eine Brandstiftung, eine strafbare Brandstiftung ist, durch diese Gefährdung, die entstehen muss. Das war auch schon Thema des letzten Podcastes. Hier ist nichts dergleichen entstanden. Es ist einfach die Sache zerstört oder Sachen sind zerstört. Gar nicht der ganze Baumarkt, sondern einzelne Sachen aus diesem Baumarkt. Wichtig ist, sie versuchen niemals eine solche Feuersbrunst. Warum? Weil sie gerade nicht Vorsatz haben, auf die Herbeiführung einer Gefahr für Leib oder Leben oder für das Eigentum von Dritten in großem Ausmaß. Genau das haben sie ja nicht. Und das liegt an den Örtlichkeiten dieses Baumarkts. Sie sind daher nicht strafbar wegen § 15 in Verbindung mit 169 Absatz 2 StGB, nicht wegen versuchter Brandstiftung an eigener Sache.
Jetzt schauen wir uns, wie auch schon für den ersten Sachverhaltskomplex in der letzten Folge angeschaut, noch an, ob sich die Dorit Sund wegen des Inbrandsetzens des Baumarkts nach § 125 StGB, also nach einer Sachbeschädigung, strafbar gemacht haben kann, die regelmäßig in Tateinheit mit einer Brandstiftung verwirklicht wird. Das kann man wiederum ganz kurz machen. Es ist so, dass die Markthalle jedenfalls als Tatobjekt des 125 auch als unbewegliche Sache in Betracht kommt. Dazu haben wir auch in der letzten Folge schon etwas gesagt. Die Tathandlung, die Dorit setzt, ist jedenfalls das Anzünden der brennenden Flüssigkeit, das in weiterer Folge, das entstehende Feuer beeinträchtigt in weiterer Folge die stoffliche Unversehrtheit der Halle und der darin gelagerten Waren. Darin liegt eine Beschädigung. Allerdings impliziert nach der Rechtsprechung schon das Beschädigen ein Handeln gegen den Willen des Berechtigten. Da Dorit aber ja gemeinsam mit Pius handelt, also auch mit Pius Einwilligung handelt, fehlt es an dieser Voraussetzung sozusagen. Es liegt also ein tatbestandsausschließendes Einverständnis in diesem Fall vor und Dorit macht sich im Ergebnis nicht strafbar nach 125 StGB. Eine Strafbarkeit des Eigentümers Pius nach 125 kommt selbstverständlich schon aufgrund des Tatbildmerkmals der Fremdheit nicht in Betracht.
Ja, hier spielt das Thema Versicherungsbetrug bzw. Versicherungsmissbrauch wieder eine Rolle. Dorit und Pius wollen den Brand ja anlegen, um danach die Versicherungssumme zu kassieren. Und auch hier werden sie beide aufgrund eines gemeinsamen tatplansarbeitsteilig tätig und daher als Mittäterinnen. Aber wie schon im ersten Sachverhaltskomplex liegt hier kein vollendeter Betrug vor. Es kommt ja zu keinem Vermögensschaden bei der Versicherung. Und natürlich müsste man anschließen, ob das Versuchsstadium des Betrugs erreicht ist. Nein, wurde es nicht. Es wurde nicht einmal zu einer Täuschungshandlung der Versicherung angesetzt. Also weit entfernt von jedem Betrugsversuch. Und damit keine Strafbarkeit von Dorit und Pius Sund wegen eines versuchten Betruges.
Das heißt, wir prüfen als nächstes, ob eine Strafbarkeit nach § 151 StGB vorliegt. Wir können wieder Dorit und Pius gemeinsam prüfen, weil sie ja eben, wie wir schon besprochen haben, als MittäterInnen tätig werden. Der objektive Tatbestand in der Serie ist sichtbar, dass Dorit schon Wahn angezündet hat. Wir nehmen also an, dass die Lagerhalle gegen Brandschäden versichert ist. Es gibt also ein Tatobjekt, das gegen Sachschäden versichert ist und das auch beschädigt wird. Der Schaden, den Dorit verursacht, kann auch Pius zugerechnet werden, da sie eben im Rahmen der Mittäterschaft arbeitsteilig tätig werden. Beim subjektiven Tatbestand gibt es auch kein Problem. Sie haben den Vorsatz, die Sachen zu beschädigen bzw. sogar zu zerstören. Sie haben auch den erweiterten Vorsatz, damit eine Versicherungsleistung zu erlangen, die ihnen nicht gebührt. Das heißt, auch der erweiterte Vorsatz liegt vor, genauso wie der Tatbildvorsatz. Der objektive und subjektive Tatbestand sind daher erfüllt. Rechtswidrigkeit und Schuld wieder unproblematisch in beiden Fällen. Und wir prüfen wieder abschließend, ob ein Strafaufhebungsgrund nach 151 Absatz 2 StGB vorliegt. Hier muss man differenzieren. Pius nimmt von der weiteren Verfolgung seines Vorhabens Abstand, indem er die Brandstiftung abbricht, bevor eine Versicherungsleistung erbracht worden ist oder eine Behörde davon erfährt. Er tut das aber nur, weil er davon ausgeht, dass eine Hausdurchsuchung bevorsteht und er dabei möglicherweise erwischt werden würde. Die Abstandnahme kann also nicht als freiwillig bezeichnet werden, weil es eben nicht aus einem autonomen Motiv erfolgt ist, sondern daher, weil er die Strafverfolgung fürchtet und für möglich hält. Das heißt, bei Pius können wir den Strafaufhebungsgrund des Absatz 2 ausschließen. Bei Dorit gilt im Wesentlichen dasselbe, aber es ist nicht ganz gleich. Sie setzt gleich gar keine erkennbare Handlung, die für eine Abstandnahme spricht. Das heißt, sie hat bereits die Sachen angezündet, es gibt bereits ein Feuer, sie unternimmt auch keinen Löschversuch oder ähnliches. Und auch hier gilt wieder, da sie nicht selbst Versicherungsnehmerin ist, müsste sie eine aktive Handlung setzen, um von der Strafaufhebung zu profitieren. Im Ergebnis kommt es also bei beiden auf das Gleiche raus, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Dorit und Pius Sund sind wegen des Inbrandsetzens des Baumarkts strafbar nach § 151 Absatz 1 Ziffer 1 StGB.
Ich darf vielleicht noch kurz etwas ergänzen, damit es nicht zu verwirrend ist. Also, wir haben jetzt die beiden Mittäter, Pius und Dorit, unterschiedlich behandelt. Warum? Weil der Pius ja tatsächlich aktiv von seinem Vorhaben, nachher die Versicherung in Anspruch zu nehmen, zurücktritt, allerdings mangels Freiwilligkeit, weil ihm bereits eine Hausdurchsuchung droht. Die Dorit hingegen tut gar nichts. Die beiden sind aber Mittäter. Und jetzt könnte man natürlich fragen, dass seine an die Dorit ja kommunizierte Zurückhaltung, ich werde doch nicht die Versicherungsleistung erlangen, das wird ja irgendwann einmal kommuniziert, dass das sozusagen auch für sie spricht, dass die Mittäter sozusagen damit auch gemeinsam aussteigen. Könnte man so sehen, man muss nur vorsichtig sein, denn 151 ist so wie tätige Reue generell ein persönlicher Strafaufhebungsgrund. Das heißt, die Person, die sich straflos macht, muss das aktiv machen. Was könnte sie aktiv machen? Naja, sie müsste aktiv sich daran beteiligen, zumindest von dieser Abstandnahme des weiteren Vorgehens, also von der Abstandnahme an die Versicherung zu schreiben. Es ist aber gar nichts. Sie bleibt eigentlich immer, nachdem sie sozusagen diese Anzündungen, also die Zerstörung unternommen und Versicherungsmissbrauch vollendet hat, bleibt sie tatenlos, lässt ihren Mittäter Pius einfach nur gewähren, ohne selbst irgendeine weitere Anteilnahme zu setzen an seiner tätigen Reue. Und damit hat sie vom Strafaufhebungsgrund tätige Reue eigentlich nichts, das ihr zugute kommt. Und selbst sie wäre, wenn man die Sache anders sieht, wäre auch sie nicht freiwillig, weil auch ihr droht natürlich, das gemeinsam gefangen, gemeinsam gehangen, auch ihr droht natürlich diese Hausdurchsuchung. Auch bei ihr wäre der Grund nicht freiwillig, wenn man bereits wegen der Sache, die man hier unternimmt, bereits mit einer Hausdurchsuchung zu rechnen hat. Aus sicherer Quelle, die es auch weiß. Mir bleibt jetzt nur, erstens einmal die nächste Folge anzukündigen. Die nächste Folge wird jetzt eine Pause machen mit den Biester-Specials. Warum? Wir haben einen Semesterbeginn und wir haben eine Menge von Strafrechtsanfängerinnen und Anfängern. Wir haben uns überlegt, wir machen einmal einen kleinen Einschub, eine Anfängerstunde für Strafrecht, indem wir das Fallprüfungsschema erklären, einen einfachen Fall machen mit einer einfachen Beteiligung und dann eine Versuchsvariante bilden und ein paar Tipps geben zur Falllösung. Richtig zugeschnitten für Anfänger. Auch Fortgeschrittenen tut es nicht schlecht, das noch einmal anzuhören, weil wir, wie gesagt, auch Tipps zu einer guten, zügigen Falllösung geben. Und jetzt darf ich mich von allen verabschieden oder wir dürfen uns verabschieden. Das bin ich, Ingeborg Zerbes,
Nora Penz
und Jonas Huppmann.
Und wir verabschieden uns auch mit unserer Tonmeisterin Sarah Obino. Bis zum nächsten Mal. Es hat uns Spaß gemacht.